Und wir haben alle gesagt, Mensch, ein Oktoberfest, wo die Zelte nicht da sind und man sitzt im Freien, also so eine Cabrio-Wiesen, ja, bitte nicht, das kann nicht sein. Es darf auch keine Wiesen mit Abständen geben, eine Wiesen mit Maske darf es nicht geben, weil das würde nur das eigentlich, was die, wofür die Wiesen steht, nämlich auf Nähe, dicht beieinander, dicht gedrängt stehen, auch und feiern und ausgelassen sein, das wäre nicht vergleichbar. Nur das Original ist ein gutes Original. Essen gehen muss nicht im Biergarten bedeuten Fast Food. Also dieses neue Wege gehen, mal was ausprobieren, was machen und das Ganze auch in die bayerische Lebensart oder Münchner Lebensart zu übersetzen, die Kulinarik, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und bevor wir gleich rüber an den Bartresen gehen, möchte ich kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Christian Schottenhammel ist Gastronom und Wiesenwirt aus Leidenschaft. Seine Familie betreibt seit mehr als 150 Jahren die Festhalle Schottenhammel, das älteste Bierzelt auf dem Oktoberfest in München. Er ist außerdem Wirt des Paulaner am Nockerberg und der Menterschweige, zwei traditionelle Münchner Gaststätten, die längst weit über die Grenzen der Landeshauptstadt hinaus bekannt sind. Wir haben uns ausführlich über Tradition, gutes Essen und die Folgen der Pandemie unterhalten. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Partner der heutigen Episode, Giesinger Bräu. Die siebte Münchner Brauerei kennt ihr bereits aus der Folge mit Steffen Marx im Juli. Wir haben die verschiedenen Biersorten immer hier bei uns im Barkühlschrank und freuen uns sehr, dass das Bräustüberl in der Nachbarschaft unseres Studios nun endlich wieder geöffnet hat und uns mit großartigem bayerischem Essen verwöhnt. Wer die Biere von Steffen und seinem Team selbst einmal verkosten möchte, kann sie sich auch im Giesinger Online-Shop unter giesinger-shop.de für zu Hause bestellen. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Christian, freut mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ist ja einiges los momentan, auch bei euch. Und ich würde aber gern einfach mal mit einem Thema starten, was erstmal gar nicht mit Corona zu tun hat, nämlich eurer quasi Familiengeschichte, die ja eine ganz spannende ist. Also gerade wenn wir zu dieser Zeit über die Wiesen reden, dann gibt's die Schottenhammel-Festhalle, gut, in verschiedenen Ausbaustufen und Wandlungsstufen, aber seit über 150 Jahren. Und ihr habt maßgeblich Wiesengeschichte mitgeprägt mit so ein paar einschneidenden Ereignissen, über die wir gleich nochmal reden können. Aber wie kam es bei euch denn überhaupt dazu, dass es ein Wiesenzelt oder überhaupt ein Engagement auf der Wiesen damals gab?
Nun, es gab ja die Hochzeit von König Ludwig mit der Therese von Sachsen-Hildburghausen. Und anlässlich dieser Hochzeit wurde dann im Folgejahr initiiert, dass man dort einen Viehmarkt machte, dass man dort Pferderennen veranstaltete und dass man die Menschen in die Stadt gezogen hat. Da war vor allem ein gewisser Dalarmi dafür zuständig, der das alles initiiert hat. Und dann, das war so 30 Jahre danach, nämlich 1867, haben wir uns dann um einen Platz auf der Wiesn beworben. Also ich weiß das natürlich auch nur aus alten Büchern. Das ist schon ganz, ganz lange her und haben einen Platz auf der Wiesn bekommen, wo die Zelte allerdings noch im Kreis gestanden sind. Das ist auch eine ganz witzige Anordnung. Und ich weiß, dass damals waren es 100 Reichsmark, die wir damals bezahlt haben, damit wir einen Platz bekommen haben. Auch ganz interessant, wir haben dann, weil wir eine Chronik gemacht haben und wir haben viel in den Stadtarchiven und in den anderen Bibliotheken nachgeschaut, ob wir was finden. Und wir haben eine Abrechnung der Landeshauptstadt München gesehen, wo sie die Einnahmenseite waren, ich glaube, glaube, 2400 Mark. Und auf der Gegenseite, auf der Kostenseite standen über 6000 Mark. Das heißt, die Stadt München hat damals ein Defizit gemacht auf dem Oktoberfest. Das kommt dieses Jahr in diesen Zeiten natürlich nicht mehr vor. Aber wie gesagt, unsere Familie gibt es seit 1867, mittlerweile in der vierten Generation. Die fünfte wächst nach. Und wir betreiben das, also ich betreibe das Festzelt zusammen mit meinem Cousin Michael. Und wir haben uns gerade jetzt in der Zeit, kam jetzt gerade ein Film jetzt raus, der heißt Oktoberfest 1900. Und ich habe da mal reingeschnuppert und habe mir gedacht, ist schon schöner, wenn wir jetzt leben als damals, weil das war ja damals doch ein bisschen mehr Korruption, es war brutaler, es war, ich weiß nicht, ob das alles Kindtop war, aber in der Zeit möchte ich gar nicht so leben, wobei sie sicherlich ihre Vorteile hat, aber dann lieber jetzt und das Oktoberfest, so wie es jetzt ist, genießen.
Ja, ihr habt ja auch, habe ich auch gelesen, ganz spannend, wo ja jeder immer so ein bisschen Panik davor hat, ist, dass es Bier ausgeht. Und das ist ja tatsächlich in eurer Geschichte mal auf der Wiesn passiert. Und dann, was daraus folgte, ist, dass ihr ja dann quasi eigentlich das Bier, so wie man es heute hat, zumindest die Urform davon, auf der Wiesn eingeführt habt.
Es war so, dass das normale Helle ging aus sozusagen und man hat dann auf das Märzen zurückgegriffen, also das im März eingebraut worden ist und es war ein dunkleres, goldiges, auch gehaltvolleres und mehr Alkohol hatte dieses Bier. Das wurde dann eingeführt in den großen Hirschen und damals gab es ja nur diese Großfässer, die dann immer von sogenannten Ganterburschen raufgerollt worden sind auf den Ganterbock und dann wurden die angezapft, es wurde noch mit Eis gekühlt. Das war eine tolle Zeit, aber irgendwann hat sich der Geschmack ein bisschen gedreht und dann ist das Bier eigentlich wieder leichter geworden. Das Oktoberfestbier als solches ist ein einzigartiges Bier, weil das ist so ein bisschen ein Bier, wo jede Brauerei jedes Jahr sich ein bisschen spielen kann. Das schmeckt auch jedes Jahr von jeder Brauerei, schmeckt deren Oktoberfestbier ein bisschen anders. Und auch jetzt in der Corona-Zeit wurde von den Münchner Brauereien ein Oktoberfestbier gebraut. Schmeckt super, ist ein bisschen stärker als das normale Helle, hat mehr Stammwürze und ist ein ganz eigenes Bier. Weil wenn ich normalerweise ein Bier der Münchner Brauereien trinke, dann schmeckt es immer gleich eigentlich. Das schmeckt im Januar genauso wie im Sommer. Und das Oktoberfestbier ist etwas, wo der Braumeister jeder Brauerei immer so ein bisschen spielen kann. Und deswegen, wenn wir unsere Bierprobe machen, da laden die Brauereien dann die Wirte, die müssen ja das Bier verkaufen auch, das heißt, sie sollen es auch schmecken, in das Oktoberfestmuseum ein, dann trifft man sich normalerweise. Dieses Jahr ist leider ausgefallen. Und dann probiert man die Biere der anderen Brauereien durch, weil dazu hat man ja selten die Gelegenheit. Und dann kommen natürlich so fachkundige Sprüche, boah, das ist mehr Bier, was die Frauen mögen und das mögen mehr die Männer und das ist ein bisschen herber und das andere ist ein bisschen lieblicher. Und so kann man so ein bisschen trefflich drüber streiten, welches das beste Bier auf dem Oktoberfest ist.
Jetzt bist du ja auch Wirt vom Nockerberg und ihr macht dort ja auch euer eigenes Bier. Wie kam es dazu und wo, in welche Richtung geht das? Wie würdest du es beschreiben?
Wir machen viele Biere, unterschiedliche Biere, obergärige, untergärige. Unser Braumeister Uli Schindler ist von Paulaner, also er ist ein Mitarbeiter auch von Paulaner, der sich immer ganz tolle Biersorten einfallen lässt. Und wir haben jetzt dieses Jahr auch ein Festbier gemacht. Wir haben einen Aloysius, einen falschen Russen, also ganz innovative Biersorten. Und der Nockerberg steht eigentlich für Paulaner Braukompetenz, denn dort ist das Stammhaus der Brauerei. Dort war auch die Brauerei einmal, bevor sie nach Langwied gezogen ist. Und unten, wir sind ja oben am Berg sozusagen, etwas weiter unten ist die große Zentrale von Paulaner. Und wir oben brauen, wir wollen darstellen, wie gut man und wie, was es für ein tolles Bier, was man dort machen kann. Wir haben zwei große Braukessel mit 2000 Litern, große Gärtanks und also ich bin wirklich stolz darauf und auch dankbar dafür, dass die Brauerei die Investition getätigt hat, eine Brauerei dort zu installieren, um Braukunst vorzuführen. Und das merkt man auch. Der Mensch möchte gerne wissen, wie das hergestellt wird. Und ich habe selber mal einen Braumeisterkurs mitgemacht und wir, also nicht Meister, sondern einen Braukennerkunst sozusagen. Wir haben einen Braumeister, der auch sehr aufgeschlossen ist, dass die Gäste zu uns kommen und einfach mal lernen wollen, wie braut man Bier oder wie sind die Prozesse und wie wird geschrotet, wie wird die Maische angesetzt, wie sind die Gärprozesse. Und es ist wirklich interessant und wir haben mittlerweile viele, viele Touren, die sich das anschauen bei uns. Also man merkt das Interesse daran, wie dieses Bier hergestellt wird eigentlich. Das ist ganz, ganz enorm. Und ich finde auch, ich habe mir das mal überlegt, dieses Bier ist ja eigentlich etwas, was ein wirklich natürliches, gesundes, gutes Produkt ist, ja. Und das ist etwas, was wir auch immer gerne rausstellen. Bier trinken ist eigentlich was, ja, das hat nicht zu viel Alkohol, es hat nicht zu wenig Alkohol. Ich bin natürlich jetzt hier in der Gin and Talk Runde und trinke auch gerne mal einen Gin, so ist es nicht. Das ist hochprozentiger, aber Bier ist schon ein tolles Produkt.
Du hast ja den Nockherberg jetzt schon auch wieder, ist ja auch wieder ein paar Jahre her, als du den mit deinem Partner dort übernommen hast. Also es ist ja schon ein sehr, sehr besonderes Haus und gerade auch diese Wiedereröffnung und dieser ganze Umbau, der davor ja auch war. Was hat das für dich persönlich auch bedeutet, dieses Haus mit dieser ganzen Tradition und Geschichte zu übernehmen?
Also man darf eins nicht vergessen, es ist die größte Gaststätte in München. Es gibt nichts Größeres. Es hat einen Festsaal mit 2.500 Menschen, eine Gaststätte vorne mit 300 Plätzen ungefähr, verschiedene Räume noch dazu und einen Biergarten mit 2.000 Plätzen. Es ist unbeschreiblich, wenn dieser Nockherberg einmal voll ist, ja, dann sind da vielleicht 4.000 Menschen auf einem Platz und das ist für einen Wirt, glaube ich, das Schönste, was man haben kann, dass man 4.000 zufriedene Gäste an einem Ort hat und die bewirten kann auch. Ich bin natürlich mit einem hohen Respekt, sicherlich auch mein Partner Florian ist mit einem hohen Respekt an diese ganze Sache rangegangen, weil so etwas muss ja auch gefüllt werden und vor allem ein großer Festsaal auch, der jetzt leider natürlich seit einem halben Jahr leer steht, aber es ging gleich los in die Starkbierzeit und der Nockherberg hat etwas, wofür eigentlich, glaube ich, sehr steht, das ist das politische der Blecken mit der anschließenden Starkbierzeit und wir haben da Vollgas gegeben und der Erfolg hat uns recht gegeben. Es war, ich glaube, bereits im ersten Jahr waren über 70.000 Menschen dort am Berg, wie man so schön sagt, ja, und haben gutes Bier getrunken. Und ich habe immer am Anfang gedacht, mei, das ist so ein Publikum, Starkbier. Ja, da gibt's nur Schlägereien und Raufereien und vollkommen betrunkene Menschen. Nein, so ist es nicht. Das Starkbierfest am Nockherberg, das sind gepflegte junge Menschen. Und das Schöne dran ist, dass sie alle in Tracht kommen auch. Also jeder zieht sein Dirndl oder seine Lederhosen raus und wenn es nur ein bayerischer Janker ist, aber es kommen alle in Tracht und wollen eigentlich feiern und im Endeffekt ist es so, zwischen Oktoberfest und Oktoberfest gibt es noch die Starkbierzeit und das ist eigentlich fast identisch und das am Nockherberg zu erleben und als Wirt auch organisieren und durchführen zu können, ist was besonders Schönes.
Das mit der Tracht war ja auch auf dem Oktoberfest nicht immer so. Also wenn ich mich mit meinen Eltern, Großeltern unterhalte, dann ist das ja eine Sache, die eigentlich erst so in den, ja, vielleicht, ich weiß nicht, wann würdest du sagen, wann es losging? Das ist eigentlich noch gar nicht so lange her.
Nein, ich würde sagen, so 10, 15 Jahre ist es schon hier. Das ist aber die Zeit gewesen, wo dann auch irgendwann mal das Bierzelt auf dem Oktoberfest, das war schon etwas, wo die Älteren hingegangen sind, hat mal da Bier getrunken. Und irgendwann mal kam diese Zeit, wo diese Medleys gespielt worden sind. Da gab es diesen, ich weiß noch am Anfang, diesen Entensong, wo alle mitgemacht haben und mit den Armen geflattert haben. Ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Ja. Und auf einmal ist die Jugend, die früher auf der Wiesn im Autoscooter rumgestanden ist und da ein bisschen so rumgelungert hat, ja, die sind dann in die Bierzelte gekommen und dann ging es da los mit Stimmungsmusik. Und darauf berufte sich auch dann die Tracht. Und ich finde, dass in München mittlerweile auch so eine Toleranz der Tracht gegenüber entwickelt wird. Weil ich finde es ist auch schön, ehrlich gesagt, wenn ich ja Lederhosen anziehe und habe T-Shirt und Sneaker dazu an, schaut auch cool aus und lässig aus und ist genauso statthaft, wie wenn ich jetzt meine Wattelstrümpfe anhabe und meine Trachtenschuhe. Also ich kann da vieles mir erlauben. Das Einzige, was ich nicht so mag, wenn es dann so überall so Rüschalt und Ding hat und ja, ich mag es gerne einfach, aber das ist meine persönliche Meinung, ja.
Das ist richtig, ja. Aber das heißt, eigentlich kam dieser Wechsel, würdest du sagen, eigentlich vor allem durch die Musik getrieben.
Ja. Ja, also durch die Musik gab es einen großen Wandel auch. Dann wurde es natürlich auch immer ausgelassen in den Zelten. Und dann kam die Idee vor 10 Jahren, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie lange das hier ist, dass man einen Teil der Wiesen zu Eudenwiesen macht. Und ich habe am Anfang gedacht, was wird das? Was ist denn das für eine Idee? Und dann wurde das veranstaltet und danach Hut ab. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Idee, die da geboren wurde und die auch die Umsetzung, dass man dort mit der Familie hingehen kann, dass man da mit den Kindern hingehen kann. Und ich habe selber damals eine kleine Tochter gehabt und bin mit der da immer ständig da mal, also ständig kann ich ja nicht, aber öfter mal rübergegangen und bin dann so ein altes Calypso-Karussell gefahren. Also es ist mittlerweile zu einer festen Institution geworden. Ich habe am Anfang gedacht, boah, da muss man 2 Euro Eintritt verlangen, das geht doch nicht auf dem Oktoberfest. Es geht schon, weil es was Besonderes ist, ja. Und das ist mittlerweile ein fester Bestandteil geworden des Oktoberfestes und finde ich auch schön. Und wenn man in die große Bierzelte geht, dann weiß man, dass man um 6 Uhr oder um 7 Uhr abends, da wird es dann ausgelassener, da werden dann die Hits rauf und runter gespielt und das steht mal auf der Bank und vergisst seine Sorgen auch und da stehen Menschen von allen Couleurs stehen nebeneinander und feiern und vergessen alles. Und das ist so eine schöne Atmosphäre, weil da geht's nicht mehr um strategisches Denken oder sowas, weil da hat man eh schon seine 2, 3 Bier getrunken, sondern da geht's darum, einfach nur ein bisschen zu feiern. Und das vermisse ich auch ganz, ganz schrecklich dieses Jahr, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, da bist du nicht der Einzige, der das so ein Stück weit vermisst. Deine Familie hat ja durch diese lange Geschichte, ist das ja nicht der erste Ausfall der Wiesen. Es gab ja ein paar mehr, was viele immer gerne mal vergessen oder vielleicht auch gar nicht wissen. Wie ist man damit in der Vergangenheit umgegangen? Also wenn es solche Situationen gab, war das wahrscheinlich alles. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr ja im Verhältnis noch alles sehr gut durchgeplant und frühzeitig angekündigt war. Das war wahrscheinlich in der Vergangenheit eher nicht so, oder?
Naja, da gab es halt dann Kriege und wo man dann auch versucht hat, findet das Oktoberfest überhaupt wieder statt? Und ich weiß, dass damals nach dem Krieg zum Beispiel, nach dem Ersten Weltkrieg, hat mein Großvater damals gebürgt mit ein paar hundert Goldtalern bei der Stadt, weil die Stadt gesagt hat, wir können uns das nicht leisten, ein Oktoberfest zu veranstalten, weil wir die Polizeikräfte nicht zur Verfügung stellen können. Da ist kein Geld dafür. Und wer weiß, ob der Mensch überhaupt wieder auf das Oktoberfest kommt, nachdem diese Zeit so schrecklich gewesen ist. Und wie auch immer, man hat einen Neustart gemacht, aber das Oktoberfest war sofort wieder da. Es hat funktioniert und so denke ich auch, dass es nächstes Jahr, so Gott will, wieder ein Oktoberfest geben wird, wie es vorher gewesen ist. Denn das Oktoberfest darf meiner Meinung nach nicht verwässert werden. Es gibt nur ein Original und es ist so, wie es ist. Dass ich hingehen kann, dass sicherlich gibt es auch die Grantler in München, die da schimpfen, oh, während der Wiesen, da brauchst du überhaupt nicht da hingehen und wie auch immer. Aber trotzdem, es sind knapp 7 Millionen Menschen, die dort auf dieses Oktoberfest gehen. Und diese 7 Millionen Menschen kommen zu 80% aus München. Die Münchner lieben ihr Oktoberfest und das darf man nicht vergessen und deswegen darf diese Marke auch nicht untergehen. Und wir haben alle gesagt, Mensch, ein Oktoberfest, wo die Zelte nicht da sind und man sitzt im Freien, also so eine Cabrio-Wiesen, ja, bitte nicht, das kann nicht sein. Es darf auch keine Wiesen mit Abständen geben, eine Wiesen mit Maske darf es nicht geben, weil das würde nur das eigentlich, wofür die Wiesen steht, nämlich auf Nähe, dicht beieinander, dicht gedrängt stehen, auch und feiern und ausgelassen sein, das wäre nicht vergleichbar. Nur das Original ist ein gutes Original.
Vor ein paar Wochen saß genau hier noch Clemens Baumgartner und hat mir zumindest versprochen, dass es eine Wiesn 2021 auf jeden Fall geben wird. Ich hoffe mal, er hält sein Wort.
Das höre ich sehr, sehr gerne. Ob das jetzt mit Impfung ist oder mit einem Schnelltestgerät oder wie auch immer. Wir werden uns sicherlich drauf einstellen müssen. Aber das muss vor dem Zeltplatz oder vor der Theresienwiese passieren. Und dann kann man reingehen und feiern und ausgelassen miteinander feiern.
Ja, wenn wir noch mal ganz kurz über dieses Thema so allgemein sprechen, du bist ja auch sehr engagiert generell für die Branche, für die Gastronomie an sich, hast selber eben mehrere, oder deine Familie hat in Summe mehrere gastronomische Betriebe, auch Hotels. Wie siehst du diese Situation momentan? Also es ist natürlich verheerend, aber du hast auch mal in einem anderen Interview gesagt, du bist so ein ewiger Optimist. wie schätzt du diese Situation momentan ein für euch persönlich, aber auch für die Branche an sich?
Also ist natürlich schon so, dass wir alle hoffen, dass es nicht jetzt wieder einen neuen Shutdown oder Lockdown geben wird. Das ist mal eine Tatsache. Aber wir kommen aus einer Situation, wo im März auf einmal kompletter Stillstand gewesen ist. Und wir hatten damals dann innerhalb kürzester Zeit 44.000 Menschen in der Kurzarbeit aus unserer Branche. Ich habe mal hochgerechnet, wenn wir bei 8.000 gastronomischen Betrieben in München nur 10 Mitarbeiter nehmen, dann sind es schon mal 80.000 plus die Familien dazu, die noch zusammenleben, dann leben in einer Stadt von 1,5 Millionen Menschen, leben 100.000 Menschen von unserer Branche. Und dabei meine ich jetzt nicht nur uns, da kommen auch noch viele andere dazu, ob es der Taxifahrer ist oder der Einzelhandel und wie auch immer, das ist alles auf Null gefahren worden. Ja. Und mittlerweile greift wieder etwas. Also auch ob das jetzt die Schanigärten sind, die ich übrigens wahnsinnig sympathisch finde. Ja, das ist, gibt der ganzen Stadt so einen mediterranen Flair. Und ich hoffe wirklich, dass wir das nächstes Jahr wieder aufstellen dürfen. Diese Erweiterung der Freibereiche. Es ist auch eine unheimliche Toleranz der Bürger da, die alle sagen, Mensch, klar, es sind nicht mehr so gedrängt, die Tische. Man sitzt ein bisschen weiter auseinandergezogen. Es ist eigentlich schönes Sitzen auch so. Also man lebt in unserer Branche jetzt mittlerweile mit der Hoffnung, dass wir doch wieder so ein Licht am Horizont sehen, wo wir sagen, wir bewegen uns wieder in eine normale Richtung. Die Gastronomie schnuppert da auch wieder ein bisschen aufatmen. Gott sei Dank, es sind viele Menschen aus der Kurzarbeit wieder zurückgeholt werden. Wir konnten die Menschen wieder beschäftigen und wir hoffen natürlich, dass es nicht über den Winter über dann doch zu Entlassungen kommt und zur Arbeitslosigkeit. Wer noch riesige Probleme hat, leider Gottes, ist die Hotellerie. Die lebt nämlich vornehmlich von Touristen und der Tourismus ist eigentlich am Erliegen. Es gibt den Tourismus am Land, ja, den gibt es und da gibt es auch viele Betriebe, die profitiert haben davon, also wenn man vom Profit da reden darf, eigentlich nicht, aber die zumindest dieses Zusammenhalten, dieses man reist nur im eigenen Land und das ist denen zugute gekommen, während die Münchner Innenstadt zum Beispiel, die Hoteliers krebsen so bei 20-30% Belegung rum und das ist wirklich schrecklich, das zu beobachten, dass da ja diese Stadt, die einfach so stolz war auf sich selbst und deswegen kamen auch über 18 Millionen Übernachtungen letztes Jahr noch zustande und die sind jetzt bei 4 Millionen. Das heißt, uns fehlen die Touristen. Wir haben uns früher noch mit dem Thema Overtourism beschäftigt. Um Gottes Willen können wir den Münchnern das zumuten, dass noch mehr Touristen in die Stadt kommen. Da sind wir weit davon entfernt natürlich jetzt und ich denke, dass es auch für die Branche noch länger dauert, bis sie mal wieder kommen, weil wenn man das liest, dass die Lufthansa jetzt ihre A380-Flotte eingemottet hat und solche Geschichten, wann soll dann wieder der Tourist kommen, wann sollen die wieder kommen, auch die Auswärtigen, die Amerikaner sind für uns nach dem innerdeutschen Markt, also die sogenannten Dachmärkte, ist es immer noch der wichtigste Markt und der Amerikaner kommt als Tourist derzeit nicht nach Europa. Also es ist noch ein langer Weg, glaube ich, hin, dass wir so uns aus der Krise geführt werden, aber trotzdem, jeder hat seine Gaststätte wieder aufgemacht und lebt mit den Regularien, die es jetzt gibt und ich merke schon, dass auch unser Gast, der reinkommt zur Tür, dass er sich jetzt, dass seine Daten notiert werden, dass er beim Aufstehen eine Maske tragen muss, dass er Abstand hält, dass die Abstände zwischen den Tischen eingehalten werden und natürlich auch hinter den Kulissen bei uns, dass die Mitarbeiter geschult werden, dass sie auch in Teams aufgeteilt werden. Das ist alles mittlerweile so ein bisschen zu selbstverständlich geworden und das hat jetzt der Lockdown ist jetzt ein halbes Jahr her, man stellt sich darauf ein, es ist auch ein Verständnis da und ich kann jeden Gast auch darauf hinweisen, Mensch, setz doch deine Maske auf, dann sagt er meistens, habe ich jetzt vergessen irgendwo. Also da ist schon noch ein bisschen Vergesslichkeit drin, aber jeder macht es dann auch freiwillig und da ist kein Widerstand da.
Jetzt gibt's ja aber durchaus auch durchaus anstrengenden Protestbewegungen, die man auch in Berlin gesehen hat. Hast du für, also gerade auch mit deinem Background, hast du für diese Menschen irgendeine Art von Verständnis oder ja, wie siehst du diese Ereignisse?
Also ich habe mir das auch neulich mal durch den Kopf gehen lassen und habe mir gedacht, unsere Gesellschaft spaltet sich gerade so in zwei Teile und wir werden immer extremer. Und das, ob das jetzt andere Sachen auch, wie jetzt Klimaschutz betrifft oder sonst irgendetwas, so betrifft es jetzt auch den Umgang mit Corona. Und die einen, das sind die Reichsbürger, die einen Extremen, die nach Berlin die Regierung stürmen wollen. Und das andere sind diejenigen, die im Supermarkt hinter mir an der Kasse stehen und mich anpflaumen, weil ich 20 Zentimeter zu nah bei denen stehe. Ja, die Menschen sind so unterschiedlich. Und dann gibt es aber auch noch die große Mitte, die damit eigentlich relativ vernünftig umgeht. Und ich glaube, das, was wir jetzt gerade im Moment haben, wir haben steigende Zahlen. Wir sehen, dass die Infektionen vor allem bei den Jüngeren sind, so zwischen 15 und 35 gerade. Das heißt auch, dass sich die Risikogruppen zu schützen wissen. Und es ist, glaube ich, das, was man am Schluss dann auch erreichen muss, dass wir die älteren Menschen oder die, ja, ja, leichter infiziert werden können, dass man die halt schützt auch dann. Aber es ist schwierig, jetzt eine Bewertung zu finden. Ich denke halt, wenn 50.000 Menschen nach Berlin fahren, dann machen ein paar wenige das kaputt, was eigentlich dann doch vielleicht 49.000 sich wünschen, dass man sich einfach mit der Thematik neu beschäftigt und vielleicht andere Wege geht. Ich wünsche mir zum Beispiel auch für unsere Branche ein bisschen mehr Planungssicherheit, dass wir einfach wissen, wo geht's hin, dass wir einfach sagen können, wir können Veranstaltungen planen. Ja, nein, ich habe jetzt dadurch, dass die neuen Restriktionen jetzt kommen und wir eingeschränkt sind auf 5 Personen oder 2 Haushalte an einem Tisch, mussten wir jetzt wieder 2 Hochzeiten absagen und 5 Trauerfeiern, weil wir sind ja in der Nähe vom Friedhof, weil sie dann die Personenzahl von 25 überschreiten. Und das Ganze ist jetzt nur für 7 Tage. Was ist in 7 Tagen? Kann ich dann planen? Wie auch immer. Ich finde, das ist auch für den Bürger so eine Belastung, dass der sich sagt, Mensch, wie will ich heute noch, jetzt will ich meinen Schatzi endlich mal heiraten, aber da gehört auch eine gescheite Hochzeit dazu, ja. Und ich möchte 100 Leute einladen und feiern und das muss ausgelassen sein. Ja gut, also feiern ausgelassen geht ja sowieso nicht, aber ich möchte zumindest dann wenigstens 100 Menschen einladen können, dass die sich treffen. Das kann ich derzeit nicht. Vielleicht kann ich es in 7 Tagen wieder machen. Ich glaube, das ist das, was wo auch manche sich denken, Mensch, wäre doch schön, wenn man da einen Plan erkennen könnte oder eine Taktik dahinter wäre. Und dann hat man auch Verständnis dafür, was gemacht wird. Aber im Moment dieses, jetzt werden wir uns wieder beschränken müssen. In 7 Tagen schauen wir mal und dann schauen wir nochmal und dann justieren wir nochmal nach. Ich verstehe die Problematik, die für die Politiker auch da sind. Die Virologen fordern wahrscheinlich 100% und die Politiker wollen dann am Schluss doch etwas umsetzen, damit dieses Land lebenswert ist, ja, und damit es schön ist, damit man wieder sich treffen kann. Und da diesen Spagat zu treffen, das ist wahnsinnig schwierig, ja.
Wenn wir noch mal ein ganz anderes Thema abbiegen, nämlich Essen. Mhm. Und jetzt habt ihr ja einige Betriebe und was die alle durchaus vereint, kann ich quasi aus eigener Erfahrung bestätigen. Wir hatten gerade gestern erst ein großartiges Wiesenhändel bei dir im Biergarten im Nockerberg.
Super.
Es ist ja schon, du hast gerade vorhin auch beschrieben, wie groß der Nockerberg ist, aber es ist ja schon auch eine durchaus gastronomische Leistung, in dieser Masse so eine wahnsinnig gute Qualität an Essen auch wirklich rauszubringen. Und zwar nicht nur im Restaurant, nicht nur im bedienten Bereich, sondern auch wirklich im Selbstbedienungsbereich. Wie bekommt ihr das hin? Und ist das für euch eigentlich für dich selber selbstverständlich, aber weil es ist ja für viele andere irgendwie nicht so selbstverständlich. Und ist das für dich dann auch echt eine Herausforderung oder ein für dich eigenes Ziel, da alles reinzupacken, damit das funktioniert?
Ja, also eigentlich müsste ich jetzt meinem Partner Florian Lechner hier am Mikrofon sitzen und davon erzählen, weil das kann er. Das ist da bewundere ich ihn, dass er genau weiß, wie man was so in der heutigen Zeit interpretieren kann, auch in der bayerischen Küche, welche Wege ich gehen kann, sodass es der Mensch genau mag. Also bei uns ist das Händel zum Beispiel jetzt, das kommt, also das ist das Tölzer Landhuhn, das sind zum Teil Goldhähnchen. Er bringt da die, wo wir überall überall unsere Sachen herbekommen. Das ist unbeschreiblich. Ja, wir haben einen Limonadenbaron sozusagen, der macht uns die eigenen Limonaden auch. Der kommt immer vorbei, stellt uns dann wieder neue Kreationen hin und dann probiert man die durch. Da ist kein Label drauf und dann beim dritten sagst du dir, oh, das schmeckt aber Kreisling. Sagt er, ja, habe ich mir auch gedacht. Dann tut er die Flasche wieder wegschieben, dann einigen wir uns auf die anderen zwei und dann gibt es die Auflösung, dass das dann ein Rhabarber-Limette-Limonade ist und solche Sachen. Also wir beschäftigen uns schon ganz, ganz viel mit den Produkten, die man hernimmt und dann aber auch mit der Zubereitungsweise. Und der Florian hat zum Beispiel gesagt, Mensch, im Biergarten, warum immer mit der Tablettrutsche die fertigen Sachen, die dann irgendwo stehen, raus und im Weglassen und draufstellen, fertig, Ding, Kasse, raus. Man kann noch mal ein bisschen warten und essen gehen, muss nicht im Biergarten bedeuten Fast Food. Das ist zwar bei manchen im Kopf, aber wir sagen einfach, nö, also bei uns gibt's im Biergarten auch einen Kaiserschmarrn. Und da muss man 20 Minuten warten. Und wenn man da an der Kasse war, setzt man sich hin und dann kommt eine Glocke und dann heißt der Kaiserschmarrn ist fertig, ja. Und das aber traditionell nicht mit einem Piepser, sondern da gibt's halt eine Glocke und dann weiß ich, ich muss dann rausgehen und meinen Kaiserschmarrn holen. Oder wir haben einen speziellen Grill, das ist ein Steaker, der hat bis zu 800 Grad Hitze und da kann ich dann auch die Kässpatzen, die werden nicht einfach nur aus so einem, das heißt mal Bemmeri, so einem Warmhaltebecken, einfach nur rausgeklatscht und fertig, sondern nein, die werden auch noch gratiniert da drin. Also ich nehme diese, schieb das bei 800 Grad in den Ofen rein, es hat eine leichte Kruste oben drauf, dann kommen noch ein paar Zwiebeln raus und fertig. Und es schmeckt halt einfach anders. Genauso wie die Qualität im Restaurant selber. Wir sind dann nach Barcelona geflogen, bevor wir aufgemacht haben. Da gibt's eine Firma, die heißt Josper. Und die machen, es ist eigentlich wie ein Backofen. Und dieser Backofen funktioniert mit Holzkohle. Und da stehen bei uns zwei von diesen großen Geräten in der Küche. Wir mussten da einen eigenen Abzug machen, eine eigene Esse, damit wir da getrennt von der normalen Lüftung sind. Und dieser Ofen ist seit 3 Jahren nicht kalt geworden, weil der hält einfach 400 Grad Hitze die ganze Zeit und in der Früh werden einfach nur neue Holzkohlen reingeschüttet. Und ich sag's dir, ein Händel aus so einem Ofen, das schmeckt halt einfach anders. Das ist halt einfach qualitativ hochwertig. Und ich denke, dass heute, wenn ich in eine normale Wirtschaft gehe, dann ist für mich, gibt's Sachen, die selbstverständlich sind. Das ist eine freundliche Bedienung, das ist ein guter Schweinsbraten und so die Standards, die man mit Bayern verknüpft, aber da ist für mich so eine gewisse Selbstverständlichkeit da, dass das gut ist auch. Aber dann gibt es Sachen, wo man eine Finesse reinbekommt, wo man auch mal neue Wege geht, ja. Und jetzt neulich saß mein Partner da und meinte, ja, wir machen jetzt eigenes Tofu. Und ich meine, nee, du magst doch gar nicht so vegetarische Sachen. Doch, das machen wir jetzt. Und dann hat er diese Sojamilch gekauft und dann dieses, da gibt's so ein Stockungsmittel, was da rein muss und dann hat es gestockt und dann musste das gepresst werden. Und dann haben wir jetzt unseren eigenen Tofu. Und ich bin ja überhaupt kein Fan von Tofu, weil ich finde, dass das schmeckt wie Pappe. Aber der hat Kräuter und Gewürze da reingemacht und unser Veggie-Burger schmeckt einfach richtig gut, ja. Also dieses neue Wege gehen, mal was ausprobieren, was machen und das Ganze auch in die bayerische, ja, Lebensart oder Münchner Lebensart zu übersetzen, die Kulinarik. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Gerade in den letzten Jahrzehnten wurde aber ja oft auch gerade die bayerische Küche gerne mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, verhunzt, weil viele Gastronomen irgendwie irgendwelche Riesenschnitzel für 10 Euro mit irgendwie einem Berg Pommes dazu und das Ganze dann, also wenn man sich mal Gedanken darüber macht, du hast gerade gesagt, ihr macht euch viele Gedanken darüber, wo ihr die Produkte auch herbekommt, wie die dort auch verarbeitet werden und so weiter. Würdest du dir da von deinen Kollegen so ein bisschen mehr Achtsamkeit wünschen für die Produkte und dann auch so ein bisschen Erziehungsarbeit, ist vielleicht ein hartes Wort dafür, aber so ein bisschen Erziehungsarbeit auch am Gast, dass er eben auch mal merkt, dass ein Schnitzel für 9 Euro einfach gar nicht, also egal wie es schmeckt, aber es kann auf jeden Fall nicht gut für den Gast und die Umwelt sein.
Also ich bin ja auch für den Hotel- und Gaststättenverband engagiere ich mich und da haben wir insgesamt in München 1200 Mitglieder und bayernweit ganz, ganz viele, die auch genau das leben. Das sind die Mitgliedsbetriebe, die auch wissen, wir müssen etwas tun. Wir können nicht einfach nur über billig verkaufen. Und da gibt es auch viele Kampagnen, die wir auch zum Teil mit dem Landwirtschaftsministerium machen, wie die ausgezeichnete Bayerische Küche und solche Prämierungen und Auszeichnungen, die genau in diese Richtung gehen. Ja, auch das Thema Bio natürlich. Das Wort Bio hat leider Gottes so ein bisschen so einen Touch bekommen, aber es ist trotzdem, das Produkt selber per se ist einfach, ist gut, es ist hervorragend. Ich habe nur ein Problem in der Gastronomie. Wir haben ganz wenig Deckungsbeitrag und wir müssen wirklich im Wareneinsatz schauen, wie wir klarkommen. Und ich zahle halt einfach für Bio-Qualität deutlich mehr. Und ich kann das oftmals an den Gast nicht weitergeben. Wir haben aber festgestellt am Nockerberg, wenn es 1 Euro mehr kostet am Schluss auf den Teller und ich habe dafür eine gescheite Qualität und das Schnitzel hängt nicht rechts und links über den Teller runter, dann habe ich da weitaus mehr Zuspruch. Es gibt vielleicht auch Gaststätten, wo man sagt, okay, gut, die leben davon, dass sie die Monster-Schnitzel haben. Das gibt's vielleicht auch. Die haben dann ihre Nische gefunden, da, wo sie sind. Alles gut. Aber trotzdem, ich denke einfach, wir haben in München so ein Überangebot an Gaststätten und da kommt so viel Neues, Spannendes gerade nach. Und wenn man auch mal durch die kleineren Läden geht, ich bin mit meiner Tochter, die hat mich neulich mal durch Schwabing gezogen und hat mir so Läden gezeigt, die Pokeballs oder sonstigen etwas alles in Bowls machen. Da denke ich mir, Mensch, warum macht man nicht mal Bowls für Bayern, also für bayerische Gerichte? Und ich denke, wir müssen da, wie soll man es nennen, Cross-Country-Denken irgendwo und einfach mal unsere Fühler ausstrecken, weil die bayerische Küche hat schon eins gehabt, sie ist ein bisschen stehen geblieben in der letzten Zeit, ja, und sie hat auch einen schlechten Ruf gehabt, ja, mit deftig macht dick und ist ungesund und nur Fleisch essen und wie auch immer. Und es gibt einen Trend zu veganem Essen und es gibt einen Trend zu vegetarischem Essen. Und ich merke das, wir haben neulich eine Veranstaltung im Festsaal gehabt, eine der letzten großen im Übrigen. Da waren 256 geladene Gäste und der Gastgeber hat den Fehler gemacht, abzufragen, ob irgendwelche Unverträglichkeiten sind und dergleichen. Und wir hatten das Problem dann von diesen über 200 Menschen haben wir 89 Essensänderungen gehabt. Also das ist unbeschreiblich, ja. Der eine hatte die Allergie, der andere hatte die Unverträglichkeit, der eine wollte vegan und der andere wollte das Zwiebelchen nicht, weil er das nicht bekommt. Also das ist jetzt, man mag darüber lächeln, aber andererseits ist es auch ein Trend, den man erkennen muss, dass man anspruchsvoller geworden ist und dass es eben nicht einfach nur reicht, dass ich einen guten Schweinsbraten runterschneide. Schmeckt mir auch gut, ich esse den auch ab und zu, ich mache ihn auch zu Hause. Aber man muss schon ein bisschen weiterdenken in unserer Branche.
Und jetzt freut er sich, dass er wieder erwähnt wird, weil er wird fast in jeder Folge erwähnt. Unser quasi Haus- und Hofkoch hier, der ein Catering-Unternehmen hat, der Vincent Fricke, der auch ein paar Kochbücher geschrieben hat, der hat übrigens bayerische Bowls gemacht. Hat er. Und wir hatten, glaube ich, das war, glaube ich, die zweite Folge Gin & Talk, in der wir die hier auch gegessen haben während der Aufzeichnung. Doch, echt lecker, also mit Leberkäse und alles Mögliche drin, sehr lecker.
Ja, neue Wege, sucht das Land.
Genau, ja. Jetzt hast du vielleicht ein Thema, das wir noch kurz anschneiden könnten. Du hast gerade schon so ein bisschen das Finanzenthema kurz angeschnitten. Wir hatten ja jetzt auch diese Mehrwertsteueränderungsgeschichte, die dazu führt, dass sich vor allem die ganzen Buchhalter sehr freuen, weil sie jetzt auf einmal jeden Bewirtungsbeleg in 3 Teile teilen müssen mit 3 unterschiedlichen Steuersätzen, nämlich Trinkgeld, Getränke und Essen. Und das macht's wahnsinnig komplex. Jetzt setzt du dich ja auch dafür ein, dass es eben diesen reduzierten Mehrwertsteuersatz generell für die Gastronomie gibt und auch dauerhaft. Warum tut sich da eigentlich die Politik so wahnsinnig schwer? Und warum macht sie es noch komplexer, als es davor schon war?
Es war natürlich auch so, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, jetzt haben wir die 7% und dann ist es jetzt doch dann 5 geworden und dann haben wir 16. Und dann, also auch im Hotel zum Beispiel, da ging es darum, wir verlangen normalerweise eine Pauschale von, keine Ahnung, durchschnittlich 20 Euro für ein Frühstück und da ist der Kaffee beinhaltet. Jetzt hat der Kaffee aber 16% und dann wurde mit dem Finanzamt verhandelt, dann hieß es ja, 30% des Frühstückspreises können wir dann mit 16% ansetzen, weil das ist sozusagen der Getränkeanteil an dem Ganzen. Also es ist echt kompliziert, aber es ist trotzdem ein Mittel, was uns richtig hilft. Und ich habe das gemerkt bei unseren monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen. Es hilft wirklich, es ist eine große Hilfe für unsere Branche. Die Hoffnung schwingt natürlich mit, dass wir nächstes Jahr, dass das uns noch begleitet. Und genauso wie uns die Kurzarbeit noch bis Ende nächsten Jahres geholfen hat oder die Rückstellungen von Mieten oder auch die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt worden ist, ist das auch ein Schritt, der für uns ganz, ganz wichtig ist. Es ist natürlich mühsam, das rausrechnen. Und ich glaube, da haben sich viele Softwarehersteller auch gefreut, weil sie dann nachlegen konnten. Und die Steuerberater hatten auch viel zu tun. Die im Übrigen auch mit der Bearbeitung von Kurzarbeit. Das ist höchst komplexes Thema, das umzusetzen, damit das auch funktioniert, damit es dann auch am Schluss hilft. Aber unsere Branche hat wirklich alle Hilfen nötig gehabt, ob das die Soforthilfe gewesen ist vom Bund, vom Land oder ob das die Überbrückungshilfen jetzt sind. Diese ganzen Sachen zählen ein, dass wir wirklich überleben können. Es heißt immer so, der Wirt, mein Gott, der verlangt für sein Bier 4-5 Euro oder sowas, dem geht's ja gut. So ist es nicht. Wir müssen zum Teil horrende Mieten, Pachten zahlen, die jetzt gestundet worden sind. Das heißt, sie müssen irgendwann mal bezahlt werden. Und wenn man mehr bezahlen muss als vorher, dann muss ja auch das Geschäft besser gehen als vorher. Das heißt, das holt uns irgendwann mal auch ein. Und jedes Darlehen, was ich heute günstig bekomme durch diese Gründerdarlehen von der KfW und dergleichen, die muss ich auch irgendwann mal zurückbezahlen. Und wenn es in 5 Jahren ist, dann muss ich es in 5 Jahren, ich muss mit der Hoffnung leben, dass das Geschäft mal viel besser wird, weil ich muss mehr Umsatz machen, um mehr, um meine Schulden zu bezahlen. Und das ist das, was uns so ein bisschen mit Sorge erfüllt, dass wir nicht wissen, wo es lang geht. Aber dieses Mehrwertsteuer-Durcheinander, was wir jetzt gerade haben, ich kann es nur begrüßen, weil es bekommt unsere Branche wirklich zugute. Und ich hoffe wirklich sehr, dass das noch sich ins nächste Jahr hineinzieht. Ich habe da auch noch eins. Wir kämpfen ganz lange schon dafür, ja, auch auf Verbandsseite, weil wir einfach sagen, damit sind wir auch wettbewerbsfähig, weil die anderen Länder, die haben alle deutlich geringere Mehrwertsteuersätze in der Gastronomie und in der Hotellerie. Und das ist natürlich etwas, dass ich sage, okay, warum dann dieser Tourismus, den könnten wir damit auch ankurbeln, indem wir sagen, okay, gut, ihr müsst nicht mehr unbedingt jetzt ins Umland fahren oder sonst irgendetwas. Derzeit ist die Umsatzsteuerreduktion allerdings dafür da, dass wir überleben können. Aber vielleicht können wir später auch mal dadurch die Preise moderater machen, damit der Tourismus in München bleibt oder in Deutschland bleibt. Ja.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann habt ihr bei dem letzten Wiesenausfall wurde ja dieses Anzapfen durch den Bürgermeister danach eingeführt, nämlich 1950, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hast du dir schon irgendwas überlegt, was man nächstes Jahr machen könnte, um quasi, wenn es denn wieder stattfinden kann, so ein bisschen diese Corona-Zeit auch mit irgendeiner Art Ritual oder Aktion zu beenden?
Nein, also das ist jetzt eine überraschende Frage. Ich denke da nur gerade an die Schäffler, ja. Und die, es gab ja mal die Initiative, wenn der Virus weg ist und wir haben die Lösung dafür, dann tanzen in München auf den Straßen wieder die Schäffler. Das Problem ist nur, die Schäffler sind aufgetreten damals, als die Pest weg war. Und das zieht sich noch, leider Gottes, ja. Und auf dem Oktoberfest so ein Zeichen zu setzen, dass man sagt, okay, gut, wir sind wieder da, das ist das originale Oktoberfest. Da reicht es, glaube ich, dass man einfach das, was man hat, wieder zum Leben bringt. Ja. Und das Anzapfen des Oberbürgermeisters bei uns im Zelt ist natürlich auch für unsere Familie das Schönste. Also man arbeitet ja eigentlich darauf hin, das ganze Jahr, wenn man Wiesenwirt ist. Und das Anzapfen um Punkt 12 Uhr, da muss es funktionieren. Da gibt es kein Warm-up oder wie auch immer, sondern es muss funktionieren, alles dort. Das ist natürlich schon was ganz was Besonderes. Und ich denke mir, wenn dann wieder die Böllerschützen von oben kommen und der Oberbürgermeister zapft an, die Kapellen und das Bier fließt, die Münchner kommen. Die werden auch kommen und die brauchen dann nicht extra einen extra Anstoß, sondern das Oktoberfest wird wieder so werden, wie es früher war.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort und ein sehr guter Wunsch für die Zukunft. Danke dir für deine Zeit und fürs Vorbeikommen.
Gerne.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken.